Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich sehr, heute ein ganz besonderes Interview führen zu dürfen, was wir nämlich noch gar nicht so oft im Podcast hatten, nämlich mit einer Patientin, die mal kein Therapeut ist, Arzt oder irgendwie sonst wie Experte, sondern wirklich eine Patientin, die den Mut und die Freude gefunden hat, im Podcast ein bisschen über ihre Sicht zu erzählen. Und wir haben ja schon ich glaube, zwei Patienteninterviews drin. Ich weiß nicht, ob wir beide auch immer noch drin sind. Aber da frage ich auch gern, werde ich heute mal ein bisschen Maike löchern, wie das so als Patient eigentlich ist beim Homöopathen. Möchte man lieber 4 Stunden Anamnese und eine Videogang-Analyse oder will man am besten den 5-Minuten-Quickie aus Indien, wo man einfach reinkommt, der scannt einmal von oben nach unten und sagt, gut, tu ja der Nächste. Ne? Was ist eigentlich so, wenn man zum Homöopathen willst, natürlich hoch individuell, aber da freue ich mich immer auch, dass wir die Sichtweise auch im Podcast ein bisschen zeigen können. Aber genau. Erstmal herzlichen Dank, Maike, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank und ja, vor allen Dingen vielen Dank, dass ich in diesem Podcast überhaupt sein darf.
Ja, gern. Das habe ich immer aufgerufen. Maike hat mir zugehört als eine der wenigen. Also es ist natürlich auch an alle eine Schelte, ehrlich gesagt, die nicht jetzt hier im Podcast als Interviewpartner sind. Also fühlt euch böse angeguckt. Ja, das finde ich super, weil ich das ja immer auch aufrufe und dass dann einer gekommen ist. Per E-Mail habe ich gerade zu meinen Sekretären gesagt, die muss kommen, die möglichst bald, bevor sie es anders überlegen können, gerade anfragen. Ne? Sehr gut.
Ich finde es super.
Also ich würde vorschlagen, bevor wir auch auf deine Geschichte so ein bisschen eingehen, lass uns doch gerade die Geschichte erzählen, wie du in den Podcast gekommen bist.
Ja, genau. Du meinst den Einstiegsfall
Richtig.
sozusagen.
Ja.
Ich schiebe noch eine ganz kleine Anekdote davor. Ich saß gestern Abend mit meinem Mann vorm iPad, weil wir noch was suchen, wo wir so in die Ferien hinfahren können oder in den Urlaub. Und dann stieß ich in Österreich auf ein Hotel, das hieß Hotel X. Und ich sagte nur zu laut zu ihm: Guck mal, Hotel Arnika. Und da sagte mein Mann nur: Super, einmal schmerzfrei Urlaub machen. Und naja, so ticken wir hier zu Hause, weil wir sind zu viert und haben alle hinreichend Erfahrung mit Homöopathie. Mein Mann und ich schon sehr lange. Über unsere Lebenszeit und unsere Kinder kennen das gar nicht anders. Also die sind knapp 18 und knapp 22 und die sind damit schon groß geworden. Die sind also schon in meinem Bauch sozusagen homöopathisch behandelt worden. Und ich hatte mir vor einiger Zeit vorgenommen, also ich höre deinen Podcast schon eine ganze Weile. Ich bin schon sehr viel früher auf ihn aufmerksam geworden über Facebook. Die Algorithmen machen es möglich. Und bin aber erst sehr spät dazu eingestiegen. Ich glaube, über den homöopathischen Adventskalender, den ich wirklich einen totalen Kracher finde. Und habe im Nachhinein so gedacht, wow, hätte ich den Mann eher schon mal gefunden. Ich glaube, ich wäre etwas besser durch die Pandemie gekommen. Genau. Und dann habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal, wo ich irgendwas aus deinem Podcast hier zu Hause für uns nützlich verwenden kann, und das ist eine gute Wahl, melde ich mich bei dir. Und genau so ist es gekommen.
Ja, sehr gut. Ich weiß es auch nicht. Also wir haben es im Vorgespräch auch nicht besprochen. Maike hat es auch in ihren E-Mail nur ganz angedeutet. Da bin ich auch ganz Ohr und genauso gespannt wie alle Zuhörer.
Genau, also es ist so einer von diesen Fällen, wo ich immer so denke, eigentlich, man guckt drauf und schüttelt mit dem Kopf. Also meine Tochter, die jetzt noch 17 ist, kam von einer Party und dort waren Raucher zugegen. Und einer dieser Raucher hat sie am Ellenbogen, in der Nähe des Ellenbogengelenks, versehentlich kurz mit seiner Zigarette berührt. Und sie kam also einen Tag später erst nach Hause, weil sie bei einer Freundin übernachtet hat. Und sie hatte den Arm eingebunden, eingewickelt mit Verband und konnte ihn kaum bewegen. Und da habe ich gesagt, was hast du denn da? Ja, Mama, das musst du dir mal angucken. Und dann hat sie mir nur das erzählt mit der Berührung von der Zigarette. Und der Arm sah aus wie, als wäre sie gestürzt und hätte so eine richtig riesige Schürfwunde am Arm. Also so rot und aufgeworfen und empfindlich und so weiter und so fort. Und ich habe mir das angeguckt und habe nur mit dem Kopf geschüttelt und sagt, das soll durch die Zigarette entstanden sein. Ich sage, das sieht aus wie eine allergische Reaktion da drauf, aber konnte mir natürlich keinen Reim machen. So, unser Homöopath, der uns seit oder mich seit 30 Jahren betreut, wird demnächst 70 und geht jetzt langsam aus dem Amt und hatte leider keine Sprechzeit. Also habe ich in der homöopathischen Notfallsprechstunde angerufen, die man ja also bundesweit wählen kann mit der 112 hinten. Und ich glaube, Herr Müller kennt uns deswegen schon. Der hat uns dann beraten und hat gesagt, gib ihr mal Rustox. Das sieht aus wie eine allergische Reaktion. Und dann haben wir das gemacht und es wurde auch übers Wochenende besser. Aber der Arm blieb super, super empfindlich und sie hatte ihn in einer Schlinge tagelang und sagt, ich kann ihn irgendwie nicht richtig bewegen. Es fühlt sich an wie ein mega riesiger Muskelkater. Und immer wenn ich in die Nähe des Arms kam, da ist sie schon weggezuckt. Und dann habe ich an zwei deiner Podcasts gedacht und habe immer, er sagt immer, Annika bei Berührungsempfindlichkeit. Ehrlich gesagt, ich habe das bei vielen Sachen, bei jedem Bums und Krach eingesetzt, aber Berührungsempfindlichkeit war für mich da irgendwie nie eine Verbindung. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal in dein schlaues Buch. Und dann stand dort Annika bei Verbrennung und wenn es extrem berührungsempfindlich ist.
Richtig.
Und da habe ich ihr eine Gabe Annika gegeben und nächsten Morgen hat sie völlig vergessen, ihre Schlinge um den Arm zu machen und ist wieder losspaziert und ich sage so, was macht der Arm? Und sie so, nö, ist eigentlich fast wieder gut. Und das war dann so über Nacht.
Ja,
Und
mega schön.
das war eine ganz schöne Geschichte so aus der letzten Zeit, sagen wir mal so.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Genau, da schließen wir genau auch die Frage an, weil ich das ja auch gern immer mit den Partnern im Interview bespreche. Wie bist du zur Homöopathie gekommen? Was war so dein Einstiegserlebnis oder Einstiegsfall? War das auch so ein Arnika? Das ist ja oft so ein Botschafter, habe ich ja in mehreren Podcasts auch erzählt bei mir, ne? Dass das oft so ist. Was war so dein Einstieg?
Tatsächlich muss ich ehrlich gesagt sagen, es gab zwei Einstiege. Und zwar ich war Anfang 20 und hatte mir sehr, sehr starke Probleme mit meiner Verdauung und Bauchschmerzen und sowas. Und da hat mir ein Freund damals gesagt, du, meine Mutter geht da zu einem neuen Arzt bei uns im Ort, der arbeitet homöopathisch und die ist total zufrieden. So. Und das habe ich mir in meinem Herzen bewegt. Ich war 21 oder 22. Und habe man irgendwann einen Termin bei ihm gemacht. Und ich hatte total keine Ahnung, was er macht. Ich wusste, ich muss ein großes Gespräch machen. Er hat sich das alles angehört. Dann hat er mir Mittel mitgegeben. Und das fand ich gleich so abgespaced, ehrlich gesagt. Das war ein flüssiges Mittel und ich sollte das dann immer schütteln und mir einen Tropfen in die Fingerbeuge machen oder in diese Handbeuge machen und dann auflecken. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Und ganz ehrlich, irgendwie ging es mir offensichtlich besser, weil ich habe es einfach irgendwann vergessen und dann ist das wieder eingeschlafen. Also wenn es mir noch schlecht gegangen wäre, das ist so im Nachhinein der Gedanke, wenn es mir noch schlecht gegangen wäre, wäre ich ja wahrscheinlich wieder hingegangen. Es muss mir ja besser gegangen sein. Und dann habe ich das wirklich vergessen, bin aus dem Ort weggezogen, habe meinen Mann kennengelernt in einem, naja, ist nicht so weit, gute halbe Stunde. Wir fahren ja heute immer noch hin zu ihm. Und dann wurde ich schwanger. Und dann durfte man ja immer nichts nehmen. Und dann ist mir die Hebammensprechstunde von Inge Bock-Stadelmann in die Hand gefallen, über die du ja auch schon einen Podcast gemacht hast. Und da habe ich so drin rumgelesen und dann denke ich, Mensch, das mit der Homöopathie, das hat doch der Arzt da und da gemacht. Das muss ich, glaube ich, wieder aufleben lassen. Und da bin ich tatsächlich, als ich dann das erste Mal so Beschwerden hatte, die schlimm genug waren, dass ich gedacht habe, ich bräuchte jetzt mal Beistand, bin ich zu ihm zurück. Und dann auch nicht mehr losgekommen. Also, der hat meine erste Tochter, meine große Tochter schon im Bauch mitbehandelt, sozusagen. Und das machen wir jetzt ich seit 30 Jahren und meine Tochter wird jetzt 22, also 22 Jahre sind wir dabei, praktisch.
Mega schön. Da ist auch schon ein Punkt, den ich gerade aufgreifen werde, weil das ist etwas, was ich eingeführt habe, auch seit ich selbstständig bin, vermehrt, weil mir nämlich das auch aufgefallen ist, dass manche Patienten sich einfach nicht mehr melden, so ohne. Und da ich ein sehr selbstkritischer Mensch bin, mache ich ja auch am Jahresende mal so einen Qualitätszirkel. Deshalb passt auch für mich der Adventskalender gut, weil ich gehe nämlich dann alle Fälle nochmal durch. Und da fallen mir dann auch mal so ein paar Knaller wieder ein und ich denke, oh ja, der Akutfall war gut, den muss ich Ihnen bringen im Adventskalender, so. Und dann fallen mir aber auch auf, so Fälle, die eigentlich ein Mittel, dann ein Kontrolle, mega gut gelaufen und dann nie wieder gekommen, wo ich denke, was ist jetzt da eigentlich passiert? Wo sind die weggezogen? Doch nicht zufrieden, was ist passiert? Weil man lernt ja eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, als Arzt oder als Homöopath würde man am meisten von denen lernen, die nicht mehr kommen und nicht die weiterkommen, eigentlich. Ne? Diese 20
Ja.
Jahren zufrieden sind, da, also ist schön, aber da wächst man nicht von. So eigentlich
Mhm.
den zwei, drei Patienten, denen man nicht helfen konnte, ne, denen sollte man nachlaufen. Aber man will ihnen ja auch nicht auf die Eier gehen. So habe ich das eingeführt, dass wir da die Patienten anrufen und wenigstens ein Feedback einfordern, wie es so gelaufen ist seit dem letzten Mittel. Und da ist mir eben aufgefallen, dass weit über 80% jetzt in den 2 Jahren, wo wir das machen, sind mega zufrieden. Und die sagen die nächste Woche, ach ja, das hat, ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Nein, nein, vielen Dank für den Anruf, uns geht's fantastisch. Und das ist natürlich einerseits eine recht schöne Rückmeldung. So. Auf der anderen Seite ist das aber auch, glaube ich, genau das Moderne, wie wir heute leben, ne? Dass man es dann nicht mehr meldet, wenn es gut läuft, sondern eher dann nochmal anruft, wenn es nicht so gut läuft. Oder wie siehst du das jetzt auch später mit der homöopathischen Behandlung?
Also tatsächlich, ich habe das ja in deinem Podcast ein paar Mal gehört und habe gedacht, oh mein Gott, wie undankbar ist eigentlich, dass die Leute, denen es gut geht, sich da nicht mehr melden. Aber ich gehörte ja offensichtlich selber dazu. Aber ich würde das schon tatsächlich an der Stelle nachempfinden für all diejenigen, die dann, also mein Arzt hat mich dann sozusagen in so eine Konstitutionstherapie eingeladen. Ne, als er dann damals so in der Schwangerschaft so den Zustand festgestellt hat und so, und hatte, es gab natürlich noch Dinge, an denen ich arbeiten wollte, und da hat er gesagt, das kann man auch homöopathisch machen. Und ich hatte so gar keine Ahnung, was Homöopathie eigentlich alles kann und macht. Ich bin da ja erst eingestiegen und habe mich dann darauf eingelassen. Und er hat uns dann, also natürlich meine beiden Kinder erstmal gleich mit ins Boot gehoben, und bei meinem Mann brauchte es auch noch so einen Initialfall, bis der dann gesagt hat, okay, ich mache das auch. Und ja, wir haben einfach regelmäßig in großen Abständen Termine gemacht, und er hat unseren gesundheitlichen Werdegang dadurch begleitet. Und das war verstärkt auch ausgelöst durch die Kinder, die dann, naja, was Kinder alles so haben, die haben ja viel auch. Und Hausapotheke macht ein bisschen was, aber man braucht eben doch immer mal Beistand, und da sind wir halt immer dann zu ihm gefahren. Und dadurch sind wir dann in seinem Rhythmus drin geblieben, und es kam auch im Laufe der Jahre ein paar richtig fette Krisen vorbei, und da war er natürlich auch da und hatte dann auch ganz oft also wirklich bombige Mittel parat, um uns da rauszuführen aus diesen Krisen, ne? Und das hat einfach so eine recht enge Verbundenheit gemacht, und ja. Wir machen halt nichts anderes. Also ich
Ja.
kann nur sagen, wir sind dadurch einfach eng dran geblieben.
Ja, sehr gut. Und eben, wenn in den Phasen, wo es gut läuft, wenn man auch nichts anderes macht, dann merkt man es halt besonders, ne? Wenn man auch hört rundherum, wie viel die Leute sonst noch so zu anderen Therapien gehen, das mal, ne? Am Schluss in den guten Phasen braucht es vielleicht 2 bis 3 Termine pro Jahr, höchstens. Das kann sogar noch weniger sein bei Patienten, die sehr gute Konstitution haben, die auch nur bei mir alle 2 Jahre kommen. Also das ist wirklich auch
Wow, ja.
möglich. Und dann ist wirklich diese Nachhaltigkeit, die man immer versucht, auch bei jedem Patienten versuche ich das ja herzustellen, dass wir so nachhaltig sind, dass die wirklich auch Jahre nicht kommen. Und immer wieder Freude, wenn die nach 5 Jahren mal wieder kommen, sagen, ja, mir ging es halt gut, ich komme jetzt mal wieder, jetzt habe ich was. Und ich habe ja auch einen
Klar.
Begriff für, ne, diese
Ja.
Heilungsamnesie, wenn du den Podcast
Ja,
verfolgt
genau.
hast. Ne? Mir geht es so
Sagst du
viel
immer.
besser, dass ich auch gerade den Therapeuten mitvergessen habe. Ist ja auch eine schöne Art von Heilung. Ne?
Oh, Hilfe. Heute wird er lachen darüber wahrscheinlich, weil wir eben schon so lange immer zu ihm kommen und dann eben auch alle vier. Aber ja, das ist sehr witzig.
Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen für Anfänger schwierig. Ich glaube, für jetzt
Ja.
für mich, ich würde das auch nicht mal mehr persönlich nehmen, wenn die ja nicht mehr gehen, weil es nicht läuft. Das hat man ja in den 12 Jahren dann auch immer wieder mal erlebt und ist auch völlig in Ordnung. Aber so gerade für Junge, ich betreue einige im Mentorat, die ganz frisch ihre Praxis aufmachen, für die ist ja ganz schwierig.
Und es ist aber auch so aus Patientensicht, also ihr logisch als Profis, ihr habt natürlich logischerweise einen völlig anderen Zugang. Als Patientin bin ich wirklich so über die Jahre erst da richtig so reingewachsen, was das eigentlich für eine Therapieform ist und was es alles machen kann. Also, und wir haben über die Jahre auch so verblüffende Fälle hier erlebt, bei uns in der Familie, muss man tatsächlich sagen. Und das ist ja eine Heilkunst. Also, das ist ja kein Heilkönnen allein, das ist ja eine Heilkunst. Ihr müsst euch ja so auf diesen Patienten einlassen. Und so viel zwischen den Zeilen auch irgendwie rauskramen und so. Und das erschließt sich uns als Patienten nicht unbedingt. Und dann sitzt man da und plappert da von seinen Sachen, die einen so bewegen und auch die körperlichen Dinge, die so kommen und so. Also ich glaube, da ist ein relativ großer Unterschied zwischen Patient und Behandler. Nicht so wie beim Schulmediziner, wo man so weiß, okay, da gehe ich jetzt hin und ich brauche dies und das und der gibt mir eine Pille und der macht das oder der Arzt macht das weg. Das ist ja so beim, also wenn du schulmedizinisch geprägt bist, glaube ich, ist es sehr stark dieses Denken, ich gehe zum Arzt, der macht es weg. Und bei uns in der ganzen Familie hat sich durch diese ganze homöopathische Behandlungsweise eher die Einstellung geprägt. Ich gehe dahin und er hilft mir beim Wegmachen. Das muss man sagen. Und ich glaube, die Bereitschaft auch selber für uns Dinge zu tun an ganz anderer Stelle. Also es ist ja nicht nur Homöopathie, man nutzt ja auch andere Dinge, man Osteopathen oder sowas in der Richtung, aber oder macht selber Übungen zu Hause. Das ist ganz anders geworden im Vergleich zu vor 30 Jahren, weil die Haltung eine ganz andere ist zum Thema Gesundheit und Gesundwerden.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich dich jetzt mal fragen werde. Wie viel würde es denn bringen, wenn man Patienten von Anfang an wirklich intensiv aufklärt? Also keine Ahnung, man würde den Patienten, ich sage jetzt irgendwas sehr altertümlich, aber verdonnern, so ein Patientenleitfaden zu lesen. Oder er muss jetzt in einen Vortrag kommen. Oder eben, er muss sich erstmal alle meine 400 Folgen im Podcast anhören, bevor er kommen darf als Patient. Der Arme, echt. So, na, oder man sagt hier die zwei Folgen und dann sind sie gut vorbereitet oder so. Ich glaube nämlich, und das habe ich bei dir zwischen den Zeilen schon rausgehört, ich glaube nämlich oft, das bringt gar nichts, weil die Leute kommen ja wegen ihren Kopfschmerzen und die wollen einfach eine andere Pille, als die sie sonst bekommen. Die
So.
wollen da gar nicht 2 Stunden sich irgendwas reinfuchsen und lesen und die wollen ihre Ruhe, ne?
Und es ist ja so unglaublich unterschiedlich. Also ich arbeite ja auch beruflich mit sehr vielen Menschen zusammen und beobachte Menschen, glaube ich, auch relativ intensiv. Und der eine braucht das und der zweite braucht das und der dritte braucht das. Und du hast bestimmt Patienten, die total darauf abfahren, wenn sie einen schönen Erstinput kriegen, damit sie es erstmal verstehen. Und das auf dem anderen Spektrum der Skala sind die Leute, die sagen, ich habe jetzt Kopfweh, ich brauche jetzt was. Und denen ist es ja fast egal, auch wie es macht. Die lassen sich einfach auf die Methode ein, was ich toll finde. Ich kenne auch einige Menschen in meinem Umfeld, die irgendwie überhaupt gar keine Ahnung von dieser Heilmethode haben und lassen sich trotzdem drauf ein und arbeiten trotzdem damit. Und denen ist es wurscht, solange es ihnen besser geht. Ne? Und in diesem Spektrum hast du eben jeden drin. Ich glaube, da gibt es kein generelles Vorgehen.
Genau, es bleibt natürlich individuell. Das ist ja das, was gleichzeitig der Schwierigkeit wie den Zauber auch von Homöopathie ausmacht. Deshalb gerade auch, wenn wir heute sprechen, sofern natürlich keine Pauschalantworten, sondern sind alle Therapeuten hier zuhören, sind ganz interessiert daran, wenn ein Patient mal so offen da redet. Ne? Das ist sehr interessant. Ich hab ja noch gelernt, wirklich Homöopathie alte Schule sagt dem Patienten nicht mal, welches Mittel er bekommt. Sagt dem Patienten auch nicht, was man da behandelt. Ne? Gib ihm einfach die Mittel und wenn er das nächste Mal kommt, dann guckst du, was gewirkt hat und dann machst du weiter. Also halte den Patienten relativ weit raus und fern von dem. Ne? Und meine persönliche Erfahrung ist sehr positiv. Also wenn Patienten nichts wissen wollen, sage ich ihnen auch nichts. Das merkt man ja mit der Zeit. Der will einfach Kopfschmerztabletten haben. Und da muss man ihn so langsam darauf vorbereiten, dass es so nicht funktioniert, aber das ist seltener auch geworden. Was ich jetzt andersrum sehr gut bemerke, ist, dass ich angefangen habe, dem Patienten jetzt nicht unbedingt die Mittelnamen zu sagen, weil das ihnen oft nichts bringt, sondern zu sagen, was ich jetzt genau mache, in Anführungsstrichen, oder was die Arznei in meiner Erfahrung macht. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal Ignatia gebe, ne, Mittel, was vielleicht die anderen kennen, sage ich, das ist jetzt ein super Mittel für ihre Nerven zu unterstützen in dem Zustand, was wir jetzt besprochen haben, na, aufgrund des und des Auslösers sind die Nerven nicht mehr so gut. Und das ist jetzt das Ziel. Bitte achten Sie mir darauf, ob das Mittel genau das auch tut. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht suggeriert. Das darf man nicht, ne? Aber dass man den Blick auch hinlenkt. Und meine Erfahrung ist, dass ich seitdem auch ganz andere Feedbacks bekomme. Also natürlich hat man dann auch manchmal diese Suggestion dabei, dass der Patient irgendwas erwartet hat und dann ist es nicht gekommen und so weiter, dass man dann dort oder im positiven Sinne, dass man manchmal gefühlt, ja, vielleicht war es auch mehr Placebo als Mittel, so. Aber Ich mache es ja auch nicht jedes Mal und dann merkt man wirklich, dass der Patient wie viel besser mitmacht oder man dann auch gegen Ende nochmal eine Bestätigung kriegt oder ganz seltene Fälle auch, dass man so auf den letzten 10 Minuten dann merkt, weil der Patient darauf komisch reagiert hat und gedacht hat, ja, das war eigentlich gar nicht mehr kein Problem, dass der Patient das nochmal anders erklärt, ne? Sehr höflich hier in der Schweiz natürlich alle, dass er sehr höflich nochmal sagt, ja, ich glaube nicht, dass das mit den Nerven so das Kernproblem ist, so, ne? Und dann noch was ganz anderes und man dann wirklich nochmal zum besseren Mittel kommt. Aber auch die Feedbacks sind super. Sagen, ja, ich habe bemerkt, die Nerven sind viel besser, aber ich habe bemerkt, das ist noch besser und das ist auch noch besser. Und da so, oder wenn man nur auf den Aspekt geht vom Auslösen und sagt, wir schauen jetzt, dass sie mit dem Thema besser umgehen lernen oder so. Oder sei es dann körperlich, wie bei Annika, sage ich oft, schauen Sie, es muss innerhalb von ein paar Stunden diese Berührungsempfindlichkeit nachlassen, sonst bitte wieder melden. Ne? Und das habe ich bemerkt, diese Art von Aufklärung, das hilft den Patienten extrem, weil sie haben was, woran sie sich halten können. Und das ist das, was die Leute verstehen. Ne?
Absolut. Und ich glaube, auch da hast du ja wieder die und die und die Patienten. Also mein Arzt, Homöopath, weiß, dass ich mich für die Materie so interessiere und der macht das ganz offen, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass er bei den meisten Patienten gar nicht so groß erzählt, was er da macht und welches Mittel er gibt. Das hat sich bei uns aber auch ergeben durch die örtliche Entfernung. Also müssen halt, wie gesagt, eine knappe Dreiviertelstunde Auto fahren. Und über die Jahre hat es sich ergeben, dass wir halt auch mal was telefonisch machen können. Und ich habe inzwischen auch eine relativ ausgebuffte Hausapotheke. Und dann sagt er so, geben Sie mal das, haben Sie das in der Potenz oder so, ne? Und das geht natürlich nicht, wenn du nicht über die Mittel redest, dann kommst du ja drauf.
Genau.
Aber ich bin tatsächlich auch so ein Typ, ich interessiere mich auch so für die Materie, dass ich es halt auch gerne wusste, was ich da bekomme. Also,
Genau, gerade
und andere interessiert es halt nicht.
wenn der Patient
Entschuldigung.
dieses Hilfe zur Selbstheilung nicht auch verstanden hat, ne? Dann macht es extrem Sinn. Und mit den Patienten ist auch ganz ein anderes Arbeiten. Also die kommen dann auch schon ganz anders. Sagen, ja, ich habe nach dem letzten Mittel genau das gemerkt und das und habe gemerkt, wie es sich verschiebt in das Thema. Das konnte ich dann viel besser auch allein lösen. Also man kriegt auch ganz eine andere Antwort als, ja, die Kopfschmerzen sind besser. Und dann muss man selber als Homöopath erstmal anfangen zu arbeiten.
Klar, rumgraben, ne, in dem Fall, den man da hat, wahrscheinlich, genau. Ja.
Gibt auch einige Therapeuten von den Lehrern, von den großen Lehrern in Deutschland, die da auch umgesprungen sind, die das auch tatsächlich inzwischen so unterrichten, dass man die Patienten informiert, aus ein bisschen einem anderen Grund, den ich auch legitim finde. Nämlich das Problem ist, wenn wir die Patienten so im Dunkeln halten, dann können die sich auch auf politischer Ebene nicht für uns einsetzen, weil die ja gar nicht verstehen, was wir machen. Ne?
So
Wenn
ist
die
es.
Gefühl haben, ja, gehe ich zum Arzt für Kopfschmerztabletten oder gehe ich dahin zum Kopfschmerztabletten, spielt auch nicht so eine Rolle und dann, ja, mein Gott, die Homöopathie halt weg, dann hab ja immer noch die anderen drei. Ne? Aber wenn die wirklich verstehen, was wir da machen und wenn und dadurch ihren ganzen eigenen Prozess auch noch mal viel mehr wirklich miterleben, hat er gesagt, dann setzen sie sich auch viel mehr für die Homöopathie
Ja.
ein, weil sie das als sowas Besonderes dann auch wahrnehmen. Das finde ich auch einen interessanten Grund,
Ja.
wenn man sie immer so raushält und sie also nicht erzählt, was man überhaupt macht, dann ist alles so
Ja.
mysterious, ne?
Ja, genau. Also ich bin eben dadurch auch irgendwann mal Mitglied geworden in so einem Patientenverband für Homöopathie,
Genau.
einfach um da am Ball zu bleiben und so Aktionen wie Weils hilft oder so, die unterstütze ich da natürlich auch ganz anders dadurch, ne?
Richtig, ja.
Genau, also das macht schon auch einen großen Unterschied. Tatsächlich, was einen Patienten aber durchaus auch mal verwirren kann, also gut, nun musste ich meine Schwiegermutter woanders unterbringen. Und wir haben ja auch schon mit dem homöopathischen Notdienst zusammengearbeitet. Und da stelle ich zum Beispiel fest, dass die etwas anders arbeiten, zum Beispiel was die Mittelwiederholung betrifft. Also unser Hausarzt, der gibt das Mittel dann einmal, wenn es ein Konstitutionsmittel ist, und sagt jetzt abwarten. Es sei denn, man hat was Akutes, dann kriegt man natürlich auch mal was zur Wiederholung mit. Und da sind dann eher so Anwendungen, da wird es dann häufiger wiederholt oder einmal wöchentlich oder in ganz unterschiedlichen Potenzen. Und das kann einen Patienten natürlich mal verwirren, dass das so unterschiedlich gehandhabt wird. Auf der anderen Seite denke ich immer, ja, die haben ja alle ihre Umgangsweise, weil sie damit Erfolg haben. Und wenn es Erfolg hat, bitteschön. Ja.
Ja.
Ist nur so, weil man ein bisschen mitdenkt und man so denkt, okay, der macht das so und der macht das so. Und warum hilft das beides, wenn es so unterschiedlich gehandhabt wird? So.
Und das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, was ich oft auch denke, in so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits, ne, wäre die Begründung dafür, wäre ja das, was wir im Podcast Heilkunst nennen und dass die Einzigartigkeit nicht nur für den Patient gilt, sondern auch für den Therapeut. Und dass der wirklich Heilkunst betreibt. Ich mache das oft bei Vorträgen, dass ich da so ein Bild aus der Klassik zeige, ne, mit so einem goldenen Engel. Dann zeige ich ein Bild aus dem Realismus, ne, wo so ein Bauernhof da einfach ganz exakt nachgezeichnet ist. Dann zeige ich ein Bild aus einer Moderne, vom Dalí oder so, wo dann da die Zeit ineinander fließt. Und dann gibt es noch Impressionismus. Also wir haben wirklich auch, wenn man die Homöopathen anschaut, wie die heute arbeiten, man kann die wirklich auch in den Kunstepochen wie einteilen eigentlich, ne? Manche halt auch harte Romantiker. Also da gibt es wirklich alles. Eben von wirklich klassisch, dass die sich an die goldenen Engel halten, bis zu den fantastisch modernen Sachen, wo man, keine Ahnung, das Bild malt und dann zerhäckselt bei der Auktion. Ist alles dabei. Und das ist so wie Vor- und Nachteil der Homöopathie, finde ich manchmal. Weil wir damit natürlich auch nach außen hin für die, also nicht nur kein gemeinsames Auftreten intern haben, ne, weil da natürlich auch viel Grabenkämpfe dann stattfinden. Weil der eine das Gefühl hat, der macht es ja besser als der andere, das gibt es schon. Aber auch natürlich von außen gesehen ist das, wirkt das hochgradig unseriös, ne? Wenn es nicht mal für die Potenzabfolge oder die Wiederholung eine feste Regel gibt, sondern das alles so, wie man in der Schweiz hier sagt, gespür ich mi, fühl ich mi. Also so ein bisschen wie heute so, morgen anders, ne? Das wirkt natürlich hochgradig unseriös. Man kann sich immer so ein bisschen retten, dass man sagt, ja, jeder Patient ist ja auch individuell, deshalb verschreibe ich da auch anders, aber am Schluss stimmt es ja nicht, weil der Homöopath hat einfach seine Art der Verschreibung, die er oft auch einfach gelernt hat und davon nicht abweicht.
Ja.
Und das ist wirklich, glaube ich, für Patienten sehr verwirrend, genauso wie wir das große Problem haben, dass wenn 10 Homöopathen auf einen Fall schauen, der mit Sicherheit 8 verschiedene Mittel kriegt. Also das kommt irgendwie auch noch hinzu. Und da denke ich oft, als Homöopathen haben wir sozusagen den Ansatz, wir sind alle einzigartig, aber diese gemeinsame Basis, ne, die fehlt halt wirklich komplett.
Ja.
Und dadurch, dass heute auch jeder machen kann, was er will, mehr oder weniger, ist das auch mehr geworden. Also das war noch vor einer Generation zur Zeit von Hahnemann oder Pierre Schmid oder so, die da, Quatsch, Hahnemann, also von Dr. Hughes und Pierre Schmid oder Voegeli oder so, die so ein, zwei Generationen vor uns sind oder von Kent, da gab es einfach auch nicht so viel. Und dann hast du es
Ja.
einfach so gemacht wie Kent und heute ist es halt wie so ein Geflecht, ne, auseinandergedriftet.
Naja, wenn man sich anschaut, da, also ne, Hahnemann, okay, das ist seit 250 Jahre oder was bummelig her. Und die größeren, die so danach kamen, also ich lese halt auch rum, ich habe ein paar Bücher über Homöopathie, da geht es auch über die Geschichte der Homöopathie und so. Und das ist schon einfach so, die großen Stränge ziehen sich ja durch, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die Menschen mit ihren ganzen Lebensumständen sich auch stark verändern. Und auch, ich glaube, darauf muss man ja auch ein Stück eingehen. Ne? Also wir leben ja einfach mal anders als vor 100 Jahren mit ganz anderen Problematiken und so. Ich habe ein Buch von der Tyler, Margaret, wie heißt sie denn? Margaret Tyler, glaube
Margaret
ich.
Taylor, genau.
Und die hat da so auch interessante Geschichten drin, aber das ist ja aus einer völlig anderen Zeit,
Ja,
also
genau.
wo ne, Kinder in Fabriken unterwegs waren und so. Und das ist spannend zu lesen, aber das ist natürlich eben einfach ein ganz anderer Umgang mit den Menschen auch.
Ja.
Und also zwei Dinge, die ich an der Stelle vielleicht noch interessant finde, auch aus Patientensicht. Ich habe zum Beispiel mal vor einigen Jahren dieses Buch von dem Dr. Hughes gelesen, Die Reise einer Krankheit. Das ist schon ein bisschen her, 5, 6 Jahre, irgendwie kurz vor der Pandemie. Und das ist ja nun dein Lehrer gewesen und du beziehst dich ja auch sehr oft auf ihn, weil ihr nach seiner Methode gelernt habt. Und da ist mir dann irgendwann mal klar geworden, dass ich natürlich mit meiner Hausapotheke, meinem Homöopathen ab und zu mal so in die Behandlung reingegrätscht bin, weil wenn ich dann so, ich sag mal jetzt, Teilerfolge mit irgendwas habe und das ist dann weg, dann ist es ja vielleicht konstitutionell gar nicht bearbeitet, aber es ist erstmal verschwunden. Und das ist natürlich gefährlich. Das ist das, was ich so in deinem Podcast gelernt habe, dass natürlich so ein bisschen gefährlich sein kann, dem Profi ins Handwerk zu pfuschen. Ne? Aber mein Homöopath kennt mich ja schon sehr lange und der guckt mich immer erstmal an und sagt, und was haben Sie schon versucht? Also, er kennt mich halt lang genug.
Ja. Auch da bin ich weniger streng, also so in meiner Anfangszeit mit 21, muss ich auch wirklich sagen, da war ich da sehr dogmatisch. Ich habe teilweise mit Patienten gestritten. Wenn ich heute denke, würde mir ein Traum nicht einfallen, mich da jetzt anfangen, mit den Leuten zu streiten, die ja einfach versuchen, ihr Kind oder sich selber natürlich zu versorgen. und eben nicht dann auf irgendwelche Schmerzmittel zurückzugreifen. Sehr fantastisch, ne? Also, aber in der Anfangszeit war ich da sehr, weil ich auch noch nicht so viel Erfahrung hatte, dass das, wie arg das stört. Und es ist schon
So ist
so, ne,
es.
Dr. Hughes hat uns natürlich damit auch ein, zwei so Schauergeschichten immer wieder versorgt, ne, dass man wirklich auch versteht, das kann unter Umständen wirklich auch nach hinten losgehen. Aber das Gros der Fälle, wo die Leute selber homöopathische Arzneien geben, ist ja nicht bei schweren Erkrankungen oder dass sie ja selber versuchen, Krebs zu behandeln und dann einen Mucks machen oder chronische Hautausschläge versucht ja niemand aus der Hausapotheke zu behandeln. Und wenn, ist es sehr erfolglos. So, insofern ist es so, dass ich gemerkt habe, jetzt auch nach den Jahren, dass die Sachen, die nicht weggehen mit der Hausapotheke, das ist dann auch genau das, was ich mache. Und die Sachen, die leicht mit der Hausapotheke weggehen, wenn die unterdrückt worden sind, kommen die eh wieder. Und die meisten Patienten, so nach dem dritten Mal, schnallen es dann. Und dann ist eigentlich ehrlich gesagt nichts passiert. Also, ich habe glücklicherweise in den 20 Jahren, wo ich jetzt Homöopathie verfolge und teilweise auch schon mache, noch nie gesehen, dass jetzt da weiß Gott, was passiert ist. Das ist mehr der Fall, glaube ich, wenn man wirklich konsequent Sachen überdosiert. Das scheint mir im Moment so von
Die
meiner
schlimmer.
Erfahrung das größere Problem, wenn so Arzneien einfach zwei, dreimal genommen werden und es funktioniert fantastisch. Also das, die Chance, dass das unterdrückt hat, ist gering, ne? Aber Leute, die dann 20, 30 Mal so eine Arznei wiederholt haben, ne, das kann wirklich auch ja, Arzneimittelprüfungen produzieren und so weiter. Das sind eher schwierige Sachen. Also da bin ich eher im Konflikt mit den Komplexmitteln oder die so viel wiederholt werden. Das finde ich noch gefährlicher.
Also tatsächlich, bei uns ist es, natürlich sind es dann die akuten Fälle. Da kommt plötzlich mit einem Schweinsgalopp eine Erkältung oder das mit dem Arm fand ich jetzt auch war ein
Ja,
Versuch wert.
absolut.
Und logisch, wenn ich nicht weiterkomme, dann greife ich zum Telefonhörer und rufe halt den Profi an. Ne? Das ist irgendwie vollkommen klar. Und dadurch, dass wir eben übers Jahr immer regelmäßig mal einen Termin hatten, war ich auch im Nachhinein dann überzeugt, okay, die wichtigen Dinge kann er trotzdem aufdecken und einbeziehen in seine Betrachtung. Eine Sache tatsächlich habe ich noch auf dem Schirm. Da würde ich dich jetzt mal fragen, weil du ja so stark, ich glaube, dein Lieblingswort ist Auslöser, mit dem Auslöser rumbastelst.
Woran hat man es
Nee.
gemerkt?
Immer wieder.
Ich muss
Also
mich
ich glaube.
jede Folge zurückhalten, wenn das Wort fällt, dass ich nie einfach eine halbe Stunde Umweg mache. Ich, nein, du hast schon oft genug gemacht, ist jetzt gut, eben oft darüber zu
Ja.
reden.
Aber siehst du, das ist bei mir schon hängen
Ja, sehr
geblieben.
gut.
Und ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich so eine Überlegung. Also nehmen wir, bei meinem Mann ist das zum Beispiel so passiert. Der hat sich mal relativ harmlose Krampfadern, die nicht schön aussahen an den Unterschenkeln. Die sahen nicht schön aus, aber haben auch keine wirklich riesigen Probleme gemacht. Naja, ästhetische Gründe. Die hat er sich strippen lassen oder ziehen lassen mit so einem Hitzeverfahren vor 10 Jahren. Und seitdem hat er richtig Probleme. So. Und da ist natürlich so wirklich in den letzten Tagen erst die Frage bei mir so aufgetaucht, wenn man so auslöserorientiert arbeitet, mit dem Wissen, dass das möglicherweise der Auslöser war oder dieses Hitzeverfahren oder was auch immer die da angewendet haben, wäre es möglich, das heute positiv zu beeinflussen? Also heute noch nach 10 Jahren auf diesen Auslöser zu therapieren?
Genau. Ich versuche mal, dass die laienfreundlich bleibt. Jetzt die Antwort, ne, wenn ihr Mann da wäre und wir wären wirklich im Patientengespräch, würde ich jetzt erstmal einiges nachfragen. Also nicht, dass irgendjemand denkt, ich schieße jetzt hier aus der Hüfte, auch von den Zuhörern. Aber meine Vermutung bei so einem Fall wäre, deshalb würde ich jetzt nachfragen, aber um den Mann zu beschützen, werden wir nicht noch mehr erzählen, ne? Aber das können Sie ja dann mit ihm und dann seinem Therapeuten besprechen. Aber meiner Erfahrung nach liegen dort hinter zwei Auslöser plus eine miasmatische Tendenz. Die den Podcast hören, wissen das. Wir nehmen mal das deutsche Wort, ne? Das Reaktionsmuster der Lebenskraft. Ne? Das hat sich dort sehr deutlich gezeigt, dass wie die Lebenskraft auf diese Eingriffe, die lokal sind, reagiert. Das hat man schon mal gesehen. Also alle, die mit diesem Reaktionsmuster arbeiten, egal wie sie das jetzt einteilen, haben da schon mal eine ganz wichtige Information. Und das ist ja sozusagen der Urauslöser, dass der Patient, der so reagiert, wie einen Boden dafür hat, diese Art von Komplikation zu machen. Das ist schon mal eins, was man auf jeden Fall behandeln kann und damit auf jeden Fall auch zukünftige solche Ereignisse vermeiden kann. Ich gebe mal ein Beispiel, wo wir nicht den Mann ziehen, der gar nicht da ist und sich wehren kann. Ich habe einen Fall gehabt, der hat gesagt, jede Verletzung, die er hat, entartet und es kann sogar sein, dass er sich ein bisschen stößt und dann hat er einfach bis zu 2, 3 Monate und dann auch immer noch ausbreitende Beschwerden auf diese Verletzungsstelle, selbst wenn er nur ein bisschen stößt und der hat, die war jetzt nicht Bluter oder sowas, sondern es war einfach eine Wundheilungsstörung, eine ziemlich massive, die aber medizinisch nicht erfassbar war. Also ein klarer Fall für einen Homöopathen. Und das wäre eben so eine Reaktionsmuster der Lebenskraft. Und das behandelt man dann zum Beispiel nicht in der Art, wie wir das kennen, dass wir jetzt so akut was geben würden wie Arnika. Das wäre eine Idee, ne? Folge von sich verletzt. Dann das Zweite, was die Leute erkennen, wäre ein psychisches Thema, was man jetzt suchen würde, ne? Also dann würde man bei dem Mann jetzt wieder bei ihrem, man schauen, ja, warum hat er denn das? Was sind die Themen und so weiter? Würde ich wahrscheinlich gar nicht machen, außer man hätte jetzt ein Megathema, ne? Und dort würde man eben direkt dann auf diese miasmatische Ebene gehen, was ich bei dem Mann eben auch gemacht habe und gar nicht so sehr ein Mittel gegeben habe auf den Auslöser in sein persönliches Leben, sondern der Auslöser in Anführungsstrichen ist dann diese Reaktionsmuster zu nehmen als Urgrund dieser Art von Erkrankung jetzt, also dass er auf eine Komplikation reagiert hat. Und natürlich wählt man es nach dem Ähnlichkeitsgesetz, das ist ganz wichtig. Und dann kann man eben mindestens mal diese Reaktionsmuster, wie bei dem Mann mit den Verletzungen jetzt, sichtbar, das hat er danach nie wieder gehabt. Ne? Er hatte noch einmal eine Verletzung nach einem Dreivierteljahr, die ist aber viel schneller verheilt als vorher, dass er gesagt hat, ja, und diese Zwischentöne, wo er sich ein bisschen am Tisch stößt, das schon lange nicht mehr. Und dann ein Dreivierteljahr später hat er nochmal eine Verletzung gehabt, die wieder nicht so gut geheilt ist. Da habe ich aber genau dasselbe Mittel wiederholt. Also da bin ich auch nicht auf Arnika oder irgendwas eingestiegen, sondern direkt dieses antimiasmatische Mittel von Anfang nochmal vorgeholt. Und seither hat er das nie wieder gehabt. Also das ist wirklich
Ja,
beeindruckend, weil er
stark.
gesagt hat, er hat das 20 Jahre gehabt, er hat gar nicht gewusst, dass das heilen kann.
Stark.
Ob man dann aber immer alle alten Sachen rückgängig machen kann, ist was anderes, weil er hatte natürlich auf all diese Sachen nie eine Operation, weil er hat gedacht, es heilt eh schon so schlecht. Da lasse ich nicht auch mal dran rumschneiden, das wird ja nie wieder gut. Also weise Entscheidung. Und das wäre zum Beispiel was, was man dann zum Beispiel therapieren könnte, dass man dann bemerken könnte, wenn es gelänge, dass bei dem nächsten Eingriff, der dann ja vielleicht auch nötig wird, aus irgendeinem Grund, ne, schon, sei es auch erst in ein paar Jahren vielleicht, dass er dann die Komplikation nicht mehr macht. Und dann hat man dieses Reaktionsmuster besiegt. Das ist eigentlich so das Minimum, was man dann erwarten kann bei einer guten Therapie. Und rückgängig kann man zum Beispiel bei Varizen, jetzt bei Krampfadern, meiner Erfahrung, was man rückgängig machen kann, sind die Beschwerden, die mit dem einhergehen. Also nicht die optischen, die ästhetischen nicht, sondern die Empfindungsbeschwerden, das Völlegefühl, die schweren Beine und all das. Da kann man viel bewirken, eben dann je nach Fall. Und dort geht man eben auch wieder auf dieses Reaktionsmuster dann ein. Weil ja der Auslöser, der direkte Auslöser, die Operation ist. Ich
Naja,
hoffe,
okay.
das war so patientenverständlich.
Ja,
Sehr
doch,
gut.
also auf jeden Fall.
Super.
Also da muss eh ein Profi
Ich habe ja
ran, ne?
sonst niemanden, der nickt, ne? Wenn ich hier so zur Leseecke mache, dann nicke ich mir höchstens selber zu und denke, ja, gut, ja, das haben alle verstanden, oder? Jetzt habe ich hier lange endlich mal jemanden, der nickt und sagt, ja, versteht man. Das ist
Ja.
auch cool. Bist angestellt.
Sehr gut. Nicke dir mal zu.
Ja, genau. Bei der Lesecke, ja, ist gut, komm.
Genau. Sehr schön. Ja, sehr toll, was du machst, auch dein ganzer Podcast. Also ich finde das fantastisch,
Macht
und
auch eine riesen
empfehle das
Freude.
hier und da auch schon weiter und sage, Leute, hört mal rein, auch Leute, die homöopathisch arbeiten und dann manchmal Dinge tun, wo ich so denke, ich glaube, es ist jetzt gar nicht so schlau, das so zu machen, weil endlich kommt was nach oben und dann unterdrücken sie es wieder mit irgendwas anderem und dann denke ich so, hör doch mal die Folge, vielleicht hilft es ein bisschen, dich darauf noch etwas mehr einzulassen. So. Genau.
Sehr gut. Ich würde gerne noch ein bisschen anderes Feld noch mit dir besprechen. Kurz zurück mal zu dir, wenn ich
Ja,
darf. Ne? Haben wir ja
na
vor
klar.
kurz besprochen. Was war so dein persönlicher interessanteste Fall? Muss ja nicht unbedingt von dir sein, darf ja auch von den Kindern sein oder so. Aber du sagst,
Ja.
also falls ich noch einen Beweis gebraucht hätte für Homöopathie, dann war das einfach das.
Ja, ich glaube, spontan fällt mir am ehesten ein, wie ich meinen Mann dann ins Boot geholt habe, ins Homöopathische. Der hat also so mit krauser Stirn eine Weile beobachtet, was ich da so mache und was ich so mit den Kindern mache und so weiter. Und dann habe ich bei ihm irgendwann mal gesagt, Mensch, ich habe Warzen unterm Fuß. Guck dir das mal an. Das war schon so ein Warzenfeld. Und ich so, weißt du was? Ich tüftel mal mit den Globuli. und habe dann Globuli rausgesucht, nach bestem Wissen und Gewissen aus meinen schlauen Büchern, und habe das Mittel aus der Apotheke geholt, und nach 5 Wochen waren die Warzen weg. Und er hat mir damals gesagt, also ähnlich wie ich mit deinem Podcast, hat er mir damals gesagt, wenn du die Warzenbacken wegkriegst, dann gucke ich mir deinen Arzt mal an. So, also es waren die Warzen weg. Und dann hat er gesagt, okay, ich schaue mir den Arzt mal an, wenn ich das nächste Mal Bedarf habe. Und er kam tatsächlich irgendwann mit einer ganz merkwürdigen Geschichte, wo mein Mann sich echt super schlecht fühlte und dann gesagt hat, okay, dann probiere ich ihn jetzt mal aus. Das war ein Freitag, ist zu ihm hingefahren. Es wurden auch Blutwerte genommen, die waren überraschend schlecht, aus welchem Grund auch immer. Er kam nach Hause an dem Freitag mit Globuli, die Anweisung, diese Globuli zu nehmen. Und wenn es nicht deutlich besser würde übers Wochenende mit einem Notrezept schulmedizinischem Medikament, welches er nicht brauchte am Ende. Aber das Ding hat für ihn so die Brücke geschlagen, aus dem konventionellen Behandlungsmuster, was er kennt, vom Arzt rauszukommen in die Homöopathie so, und hat dann mit den Homöopathika eben so einen tollen Erfolg gehabt übers Wochenende, dass es ihm so viel besser ging, dass er damit den Einstieg dann gemacht hat, eine große Anamnese gemacht hat und dann
Ja,
mit
super.
Konstitutionsmittel und so weiter. Also das ist tatsächlich, weil es auch sehr, sehr lustig war, weil er so sagt, okay, wenn du das hinkriegst, dann gucke ich mir den Mann mal an.
Sehr gut.
So,
Super.
genau. Und alle großen Sachen tatsächlich haben wir immer in die Hände des Profis gegeben auch und haben da fantastische Sachen erlebt. Also auch, weiß nicht, meine kleine Tochter, die war eine Zeit lang, 1,5 Jahre lang sehr krank und musste zweimal groß operiert werden und hat leider, ich habe mich dagegen gewehrt mit Händen und Füßen, aber große Mengen Antibiotika einwerfen und hat danach einen herrlichen, schlimmen Heuschnupfen entwickelt. Und da haben wir gesehen, wie Mittel manchmal über Nacht wirken. Und also ich meine wirklich schlimm Heuschnupfen, ne? Ich meine nicht so rausgehen und ein bisschen niesen, sondern schon wirklich, wirklich heftige Zustände. Und wo dann nach einer Gabe über Nacht das Kind wieder nahezu normal aussah, atmen konnte und gucken konnte aus den eigenen 2 Augen. So.
Immer wieder beeindruckend, auch für
Immer
mich.
wieder,
Jetzt ist ja gerade
immer
wieder
wieder.
Heuschnupfensaison. Und was
Boah,
mir
ja,
passiert da
genau.
innerhalb von Stunden teilweise kann. Ich glaube es immer noch selber auch nicht, wenn die Patienten mich zur nächsten Ahnung sagen, weg.
Ja.
Ich denke, okay, wow. Also
Ja.
bin jedes Mal beeindruckt.
Naja, du hast ja selber auch, glaube ich, eine Heuschnupfen-Geschichte, wenn ich das richtig verfolgt habe, so in den Podcasts. Und ich kann tatsächlich dieses Jahr sagen, meine Kinder sind dieses Jahr fast heuschnupfenfrei gewesen. Also
Das
das,
ist
was
so
sie hatten, war
genial.
so also zu vernachlässigen, dass ich so sage, es ist eine so fantastische Medizin.
Und eben, wenn man auch nicht viel anders gemacht hat, dann weiß man, es kommt auch alles von dort. Ne? Man hat da wirklich keinen Zweifel, wenn man auch 17 andere Therapien gemacht hat.
Ja, genau.
Sehr gut. Ich frage nur so ein paar Fragen. So, da dürfen auch wirklich ganz deine individuellen Antworten auf das selbstverständlich sein. Aber was findest
Unbedingt.
du so für so eine Anamnese von der Zeit her? Was ist so was, was eine gute Größe ist, wenn man so einen Patienten das erste Mal hat für eine erste Anamnese? Weil ich kenne eben ein paar Kollegen, die machen das so in einer Viertelstunde, rocken jetzt runter. Ne? Ich kenne einige Leute, die machen da einen riesen Aufriss, 4 Stunden, und dann bestellen sie den Patienten nochmal ein und machen sämtliche Körperuntersuchungen und so weiter. Ne? Also dein ganz persönlicher Empfinder für die Therapeuten auch zu hören, was ist eine gute Größe, wenn man als Erwachsener kommt? Mit Kindern ist es sicher nochmal anders.
Genau, das ist ein anderer Schnack. Ich für mich persönlich würde sagen, alles zwischen 1 und 1,5 Stunden ist eine gute Zeit, weil danach einfach die Konzentration auch flöten geht beim selber. Also man muss ja so viel bei sich selber nachdenken und auf sehr viele ungewöhnliche Fragen antworten. Das ist mir ja auch nicht unbedingt gewöhnt, ne? Gerade wenn man das erste Mal dahin geht. Also es ist ja meistens eine Initialzündung, die man da versucht mit der ersten Sitzung. 1 bis 1,5 Stunden, und ich glaube, dann ist auch echt schon gut.
Wie wichtig findest du beim Homöopathen als Patient jetzt diese ganze Untersuchungsthematik im Sinne, ne? Ich kenne da auch Leute, die machen gar nichts. Das ist natürlich aus einer juristischen Warte sehr gefährlich. Dann gibt es Leute, die machen wirklich extrem viel. Also ich habe letztens ein Seminar besucht, wo empfohlen worden ist, von Patienten Ganganalysen zu machen in Unterwäsche. Wo ich denke, also beeindruckend, aber ich glaube nicht, dass einer meiner Patienten das besonders cool finde bei der Erstanamnese. Gerade dann noch als Mann zu einer Frau. Also könnte unter Umständen auch missverstanden werden, wenn ich da die Frauen Unterwäsche mit einer Kamera filme. Also da sind so Sachen dabei, wo ich denke, ja, aus einem professionellen Therapeuten theoretischen Sinne kann ich das noch nachvollziehen. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel, ne? Aber so diese, dass es eine Grunduntersuchung gibt oder bei den Kindern so eine Grunduntersuchung gibt, wie wichtig findest du das beim Homöopathen? Gehört es dazu oder nicht?
Ich glaube, das ist wirklich von Fall zu Fall abhängig, auch mit was für Beschwerden man kommt. Also, wenn das was Seelisches ist, wenn man eher mit seelischen Sachen kommt und so, dann muss er mir nicht in die Augen gucken oder in die Ohren. Aber wenn man sagt, man hat halt häufiger irgendwie Beschwerden an den Ohren, dass er vielleicht mal in die Ohren gucken, finde ich ganz sinnvoll. Ganganalysen weiß ich jetzt nicht. Musste ich schwer beeindruckt haben. Ich glaube, ich habe zwei Podcasts gehört, wo du dich darauf
Ja,
bezogen hast.
komme
Okay,
auch
das
nicht
hat.
drüber hinweg, ja, ist wirklich so.
Nee, genau. Tatsächlich, ich hatte aber auch mal, das war jetzt nicht in der Erstanamnese, ich hatte mal Beschwerden im unteren Rücken, ganz unten im Rücken, und ich konnte mich wirklich lange, lange nicht richtig bewegen. Und ich praktiziere sehr viel Yoga, und es gab Yoga-Positionen, in die ich nicht reingekommen bin. Und da habe ich mit meinem Homöopathen erst telefoniert und haben mir ein Mittel runtergerüttelt, das nicht geholfen hat. Und dann bin ich in die Praxis gefahren, und dann hat er mich angeguckt und dann sagt er, zeigen Sie noch mal, wo das denn das Hauptproblem ist. Und dann hat er mich so angeguckt und dann sagt er, das ist ja so eine weibliche Area, sag ich jetzt mal, das ist ja so ein sehr weiblicher Bereich, da sind ja die ganzen weiblichen Organe aufgehängt. Ich gebe ihm mal was anderes. Und das Mittel hat in 2 Tagen alles weggemacht. Also, ne, dieses Angucken oder mal, ich glaube, es ist echt sehr fallabhängig. Es muss nicht unbedingt sein. Und weiß ich nicht, hat es eine Placebo-Wirkung, wenn man das Gefühl hat, der Mensch untersucht einen erstmal richtig? Ich glaube, es ist sehr fallabhängig, mit welchen Beschwerden man auch einfach kommt. Und das kann sehr gut sein, wenn man sagt, ich habe jetzt viele Krampfadern, dass er sagt, zeigen Sie einfach mal, ich möchte einmal gucken, wie die aussehen und so. Das macht eine andere Wahrnehmung. Aber ich glaube, es muss nicht unbedingt sein, je nach Beschwerde.
Also ich glaube auch, für mich ist es wirklich so, ich mache das immer fallbezogen. Ich untersuche dann nichts zusätzlich irgendwelche Sachen, was dann aber eben von den Argumenten her muss man einfach auch verteidigen, da mal eingreifen, ne? Weil das natürlich auch Sachen zum Übersehen dann natürlich gibt, ne? Die der Patient nicht zeigen will oder selber gar nicht wahrnimmt, dass das ein Problem ist, ne? Nicht alle Patienten sind ja mega geschult, das ist mal der eine Punkt. Und das andere ist sicherlich auch, dass viele Patienten das als unangenehm empfinden, wenn sie wegen einem Thema kommen und dann wegen dieser Ganzheitlichkeit des Homöopathen man dann wieso vielleicht auch eingreift, ne? In vielleicht bestimmte Intimsphären, wo der Patient sich jetzt nicht darauf vorbereiten konnte oder aktiv am daheim entscheiden, ja, diese Intimsphäre darf der jetzt eindringen, ne? Und da muss ich das so schnell im Anamnesegespräch entscheiden, ist oftmals dann auch übergriffig. Oder auch wenn es ja fachlich richtig ist, es trotzdem vielleicht für den Patienten ein komische Gefühl hinterlässt. Ne?
Also
Ist
ich, da würde
ja.
ich, Entschuldigung, ja,
Nein, sag.
da würde ich auch wirklich eben unterscheiden, Erstanamnese oder eben, ne, wenn ich jetzt in die Praxis komme und habe Beschwerden, also da würde ich eben tatsächlich erwarten, dass diese Beschwerden auch mal
Genau,
abgehorcht oder
richtig, genau.
abgetastet werden, ne, Bauch oder Lunge oder was auch immer, oder Ohr oder Nase oder so. Aber bei dieser großen Erstanamnese, ja, ich befürchte, es erfordert sehr viel Gespür auch, zu gucken, wie die Leute drauf sind. Manche lassen sich ja gerne berühren und manche gar nicht. Ne? Und ich glaube auch, wie du ja mal in einem Podcast auch beschrieben hast, Leute kommen so rein, setzen sich hin. Du siehst die Körperhaltung, die Art und Weise, wie sie reinkommen, die Gesichtsfarbe, hängen die Augenlider, weiß ich nicht. Haben die graue Haare nicht? Für ihr Alter angemessen nicht? Keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Und da siehst du ja schon sehr viel, also.
Genau, weil das ist das andere, was ich eben bestätigen wollte. Hast du völlig recht. Ich mache, aber gesagt, ich mache mal diesen Rückblick auch vom Jahr. Und da sieht man einfach auch, viele der Fälle, die nicht so toll laufen, wie ich das gewöhnt bin, sind die Telefonanamnese. Also das zieht sich wirklich auch massiv durch. Deshalb habe ich auch jetzt in letzter Zeit sehr zum Ärger einiger Patienten auch wieder mehr darauf bestanden, dass die Leute das Auto nehmen und zu mir fahren und sich dann nicht so Covid-mäßig gewöhnt, ja, wir treffen uns auch über
Ja.
Zoom und so. Ich habe das
Ja.
wieder abgeklemmt, weil ich einfach gesehen habe, es ist so schade, weil die Fälle dann nicht laufen, die seit Jahren gut laufen, weil man da am Telefon irgendwas rumwurschtelt. Und es geht mir eben genauso wie da bei deinem Homöopathen, wenn der Patient reinkommt. Ich habe oft schon direkt eine andere Idee oder so nach dem Telefonat und sage ich, nein, kommst du, wir müssen vorbeikommen. Und sitzt der Patient rein und ich denke, naja, das hätte ich am Telefon nie gesehen. Ne?
Ja.
Nie. Noch schlimmer ist, wenn es dann über sekundär ist, wenn dann die Eltern übers Kind reden, oder? Ist dann noch schlimmer. Also das geht noch mehr oft nach hinten los.
Ja.
Das ist wirklich beeindruckend. Und man kann oft nur Modalität dann auf dem Weg hin. Wie war der Autofahrt? Wie war es jetzt zum Draußenlaufen? Wie war es jetzt zum in die warme Praxis reinkommen? Man hat gerade nochmal sichere Modalitäten, die gerade frisch sind. Und man hört die Art vom Schreien und so weiter. Also da plädiere ich auch wieder mehr dafür, dass die Leute wirklich, egal wie mühsam es ist, vorbeikommen, wenn es irgendwie geht.
Ja, genau. Also ich finde es sehr interessant, wenn wir in die Praxis kommen, unser Homöopath begrüßt uns eben und der schaut uns immer sehr intensiv in die Augen. Und dann denke ich immer schon, okay, der erste Scan ist fertig. Klingt ein bisschen lustig, aber ich
Ist
glaube schon, dass
das.
das ein Stück diese Bedeutung hat.
Welchen Wert misst du jetzt auch deiner homöopathischen Behandlung bei von diesem Coaching-Anteil? Das mache ich ja sehr stark, dass ich eigentlich zu jedem Mittel oder bei jedem Fall, sei das akut, sei das chronisch, immer noch was dazu sage, was ich finde, was der Patient eben entweder ursächlich machen kann oder wenn es jetzt eben rein erkältungsmäßig ist, dass ich noch sage, inhalieren, Honig nehmen, Zwiebel wickeln. Ne? Also wie wichtig findest du es, dass der Homöopath über seine Mittel hinaus auch geht?
Absolut wichtig. Also es gibt manchmal ganz schlichte Hausmittel oder ganz hilfreiche Salben oder so. Und wenn die zu dem Thema passen, bin ich sofort dabei. Also dass ich sage, ich greife das noch mit auf und besorge mir das oder mache da einen kalten Wickel oder was auch immer. Ich finde es total gut, gerade weil es ja Dinge sind, die minimal invasiv sind, wenn man mal so das sagen möchte, ausdrücken möchte. Weiß ich nicht, ich bin so ein Fan, ich habe immer kolloidales Silber im Haus. Und wenn er dann sagt, gurgeln Sie mal zusätzlich mit dem Silber, weil man halt was im Hals hat oder so, oder tupfen Sie die Stelle damit ab, finde ich das super. Auch nochmal eine Bestätigung, dass das einfach gut ist, der richtige Weg ist so.
Und das emotionale Coaching, also dass man einen Beziehungsratschläge gibt, wenn es da ein Problem gibt, also nur wenn es da ein Problem gibt, ne? Oder bei Burnout schaut, dass man Meditationen vorschlägt oder dass man dann, wenn über Ängste ist, dass man da spricht und Coaching-Tipps gibt. Wie ist das?
Also ich finde das sehr wichtig, weiß aber, dass mein Homöopath über die Jahre, der war immer sehr, sehr, er ist immer auf leisen Füßen mit sowas gekommen, sehr vorsichtig gewesen. Und ich war, glaube ich, aber doch sehr dankbar an einigen Stellen, dass ich nochmal so einen Input von der anderen Seite bekommen habe. Vielleicht sogar mal eine Buchempfehlung. Also es kam so über die vielen Jahre ja Verschiedenes und gut, ich bin so ein Patient, der darauf abfährt, aber das kann ich natürlich vielleicht wieder nicht für die große Menge der Patienten
Nee,
sagen,
darum geht es
sondern.
auch nicht. Wir wollen ja genau deiner Stimme heute, das glaube ich, das wissen auch alle, dass wirklich jetzt für dich einfach ist, weil man ja damit, und das hört man sehr gut raus, das werden auch die Therapeuten, die die Folge hören, hören, man hört ja da auch raus, welche Art von Klientel wir da haben, ne? Als
Ja, klar.
Patient. So. Und deswegen ist das auch so, dass ich hoffe, auch durch so Fragen, weil ich auch eine Patientenumfrage offline gemacht habe für das, von auch Patienten, die nicht bei mir sind, also über unseren Verein und so. Und da hört man eben, dass wirklich über 90% auch diese Fragen alle mit Ja beantworten, ne? Und das ist eben sehr schön, dass das auch Mut macht für die Therapeuten, dass sie sich da auch mehr trauen, ne? Neben der Homöopathie, die zum Beispiel eben auch wirklich sich dazu trauen, den Leuten auch Coaching-Tipps zu geben, die dann auf die Arznei oder aufs Thema eben hin auch passen. Ne?
Ja, absolut. Also es kam auch, ich drehe es auch nochmal um vielleicht. Also ich bin sehr dankbar darum. Ich bin relativ umtriebig, glaube ich. Ich gucke so in viele alternative Ecken. So, ich habe eine kleine Ausbildung in Kinesiologie gemacht. Ich habe Akupunktur ausprobiert. Habe eine systemische Aufstellung mal machen lassen. Ich bin total auf den Podcast abgefahren, den du mal mit jemandem hattest. Da ging es ganz stark um diese Aufstellungsarbeit. Das finde ich grandios. Ich arbeite mit dem Emotion Code. Also tatsächlich so. Und ich finde es wiederum fantastisch, wenn ich meinem Homöopathen davon erzähle, dass der mit vielen von diesen Dingen auch was anfangen kann
Richtig, ja.
und das nochmal rückmeldet. Also als ich damals diese systemische Aufstellung gemacht habe, wo es eben um was Wichtiges in meiner, ganz klassisch in meiner Familie ging, da hat er gleich dazu nochmal zwei wichtige Rückfragen gestellt, um für sich so zu gucken, was das mit mir gemacht hat. Und es hat ja beide Seiten, ne? Du gibst Tipps in Richtung, aber es bedeutet für dich als Therapeut ja auch, du bist aufgestellt, wenn Leute was anderes machen und du weißt, was sie da machen. Oder hast eine Idee, in welche Richtung da die Reise geht. So, ne? Ich glaube, das ist ja gerade, also ne, Homöopathie als Heilkunst in jedem Falle hilfreich zu verstehen, was der Patient da auch für sich sucht. So.
Und das ist eben, was ich glaube, in der Regel sucht der Patient, wenn er zum Homöopath geht, ja auch genau jemand, der eben aufgeschlossen ist, weil er sucht ja auch eine neue Richtung. und will ja dort auch denn mit seiner Individualität abgeholt werden, ne? Und wenn der dann keine Ahnung was macht, pendelt, Karten legt oder was nicht auch immer, schamanisch arbeitet und der Homöopath macht dann den Schulmediziner und sagt, ach, das ist alles Humbug. Also, ne, das ist also denn so ganz schwierig, weil man ja dort in der Regel bei jemandem ist, wo man genau das eigentlich dann so sein darf, wie man eben ist. Und das ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich in so vielen Sachen weitergebildet habe. Nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich bräuchte eine neue Therapieform, ich bin sehr zufrieden, sondern mir war das einfach wichtig, mit den Sachen, die gängig sind, mit Kinesiologie, Familienaufstellen, verschiedenen Psychologiemethoden, Emotionscode kenne ich auch. Ne? Nicht, dass ich es jetzt regelmäßig immer anwende, alles, aber dass ich darüber Bescheid weiß, um dann eben auch überblicken zu können, was es denn wahrscheinlich auch macht. Auch manchmal zum Unterscheiden, was kommt da jetzt von meinem Mittel und was kommt aber eher von so einer Familienaufstellung. Ne? Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Sonst denkt man ja, man hat, weiß Gott, was für ein geniales Mittel gegeben. Dabei war er beim Kinesiologen und hat das da gelöst. Also das sind ja auch falsche Rückmeldung manchmal.
Ja, oder ne, drehst es wieder um. Also durch diese Aufstellung hat sich irgendwas nochmal gezeigt, wo du so, also als Patient zumindest mal sagst, holla die Waldfee. Das sind ja Sachen, die dich mental total beeindrucken können oder auch psychische Veränderungen machen. Und das wäre ja wichtig immer, dass ein so sehr ganzheitlich behandelnder Mensch wie ein Homöopath sowas weiß. Also es, und ich würde da auch keine Scheu haben wollen, das zu berichten. Also dann
Genau.
verschweigst du wieder was Wichtiges. Ist auch nicht richtig, ist auch nicht gut,
Richtig.
glaube ich, für die
Ja.
Therapie. Ne?
Dann
So.
ist es nicht ganzheitlich.
Genau.
Sehr gut. Ich finde, den Teil können wir uns dann auch sparen, weil ich finde, der ist groß rausgekommen, dass diese interdisziplinäre Sache für dich sehr wichtig ist. Das ist noch so eine Frage, die ich gern stelle, da, um auch allen Mut zu machen, sich dazu vernetzen, auch von anderen Therapien. Wenn man dieses Netzwerk trifft, was sehr gut läuft. Wir sind jetzt dran, eine Intervisionsgruppe zu machen, aber das wird. Wie schön, wieder offline so Sachen auch wieder ins Leben zu rufen nach Covid. Hoffe, dass das auch gut läuft. Da haben wir so auf den Anhieb schon 8 Anmeldungen. Das ist für kleinen Kuh ist das sehr viel. Also auch da wirklich sich auszutauschen und dann wieder auch von den anderen zu lernen, auch homöopathisch, wie die das machen. Das freue mich sehr drauf. Genau, deshalb da schenke ich mir die Frage. Das habe ich alles rausgehört. Ne? Sehr gut. Ja, ich habe einiges bestätigt bekommen und erfahren, fand es sehr interessant, mit dir dazu sprechen. Eine Abschlussfrage von meiner Seite aus wäre eben dann noch gewesen, wie wichtig ist es, dass der Homöopath von sich aus Termine abmacht? Also sagt ja, und dann kommen Sie bitte in 3 Monaten wieder und dann kommen Sie in 6 Monaten wieder oder geben Sie Feedback nach 2 Wochen oder ist das mehr so für dich jetzt ganz persönlich, dass sagt, okay, melden Sie wieder nach Bedarf? Lieber eine enge Betreuung oder lieber wirklich locker?
Wir sind tatsächlich gewöhnt, weil wir es schon so lange machen, durch unseren Homöopathen eine eher engere Behandlung, dass er so sagt, das wäre schon ganz gut, wenn man sich, ich sag mal, so 3, 4 Mal im Jahr sieht. Und entsprechend haben wir die Termine auch immer gesteckt. Und nun hat es sich natürlich auch immer mal ergeben, logisch, mit damals 2 kleinen Kindern und dann einem recht kranken Kind, dass man sich sowieso häufiger sieht. Aber ich fand es für uns hilfreich und die Kinder sind so groß geworden, dass sie auch immer mal fragen. Wir nennen ihn übrigens liebevoll den Doc, also den Doktor. Der Doc, ist das was, was der Doc wissen müsste? Weil wir dann wissen, irgendwann gehen wir wieder hin und
Ja.
zack, schreib es einfach auf, der sortiert das für sich, ob das wichtig ist oder nicht.
Ja. Da war ich tatsächlich überrascht. Ich habe nämlich oft die nach dem Rückmeldung bekommen, dass die Patienten eigentlich ganz gern haben. Weil ich bin da sehr freiheitsliebend. Ich denke, die sind alle groß und alle erwachsene Leute. Warum soll ich denen sagen, wann die wiederkommen sollen? So bin ich immer noch eher auf dem Trichter, ich sage, ja, melden Sie sich, wenn es ihm wieder was ist. Ne? Aber eben die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass die sich dann 5 Jahre nicht melden. Und gerade bei Kindern passiert es mir dann öfter, wenn ich dann sage, sie sind gesund, die sollen nicht mehr kommen. Weil ich finde es gut, dass Kinder dann auch, wenn es ihnen gut geht, nicht regelmäßig zum Therapeuten gehen. Das ist mein ganz persönlicher Geschmack. Aber ich merke, dass dann urschwierig ist, gerade heute wieder ein Mädchen seit jetzt 1,5 Jahren nicht gesehen. Und ich bin halt für sie ein Fremder, obwohl ich sie seit Säugling begleite und ich sie gut kenne. Und mich kennt sie halt nicht. Dann habe ich vielleicht noch mehr Bart als letztes Mal und dann ist das durch. Und dann redet die mit mir kein Wort. Wo ich manchmal denke, ja, auch wenn die Termine jetzt vielleicht nicht nötig gewesen wären, aber hätten wir noch mal nach 3 Monaten gesehen, einmal dazwischen. Man baut halt wirklich eine Beziehung Beziehung auf zueinander,
Das
die du unter Umständen als Kind auch irgendwo eine Bindung hast zu diesem
ist
Therapeuten vielleicht, ne? Und
auch.
wenn du ihn ja nie siehst oder nur, wenn es dir wirklich dreckig geht, dann verbindest du den vielleicht irgendwann auch mit diesen Negativterminen. Genau, also da bin ich ein bisschen hin und her gespalten, weil ich finde diese, ja, wie geht's gut, super Termine, also die nerven mich irgendwo auch. Ich denke, ja, was soll ich jetzt eine Rechnung schreiben für, es geht Ihnen allen gut. Also finde ich alles sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn dann andere Patienten, die wirklich Probleme haben, Schlange stehen und deswegen jetzt keinen Termin kriegen. Aber hat mich wirklich auch erstaunt, gebe ich gern weiter der Umfrage, die ich gemacht habe, dass wirklich viele Patienten das sehr gern haben, wenn man sie ein bisschen, also jetzt nicht diktatorisch, aber enger führt, sagt so, in 3 Monaten sehen wir uns nochmal wieder.
Ja, man kann ja die Abstände, ich sag mal, es muss ja nicht im 8-Wochen-Rhythmus sein, oder? Man sagt vielleicht auch ein, also was mir jetzt auch ein gutes Gefühl geben würde, jetzt mal so aus meiner Sicht gesprochen, wenn er sagen würde, wir sehen uns spätestens in einem halben Jahr mal wieder. Und wenn akut was ist, melden Sie sich einfach so, ne? Dann weiß man so, okay, das ist eine große Begleitung in großen Abständen. Aber ich habe halt auch festgestellt, bei den dicken Krisen, in denen wir hier gesteckt haben über die letzten 20 Jahre, war es halt auch einfach gut, dass der Mensch dich gut kennt.
Genau. Weil dann kann man sich auch leichter anvertrauen, ne? Für die.
So, absolut, genau. Das ist schon quasi das Wort zum Sonntag.
Absolut. Ich fand es einen sehr schönen Abschluss. Vielen Dank, Maike, dass du dir die Zeit genommen hast und da
Ja.
ein bisschen auch erzählt hast. Mich hat es nochmal motiviert, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich es wirklich gebraucht hätte, aber ich habe nochmal gedacht, siehst du, das ist super, dass du immer noch Lust hast, weil ich hatte ja letzten Herbst so ein bisschen das Gefühl, ja komm, ich habe jetzt alles erzählt. Aber ich habe jetzt gerade so im Mai, April habe ich noch mal so einen Schub bekommen. Ich habe so interessante Interviewgäste demnächst. Da freue ich mich selber drauf, wie ein Honigkuchenpferd. Das sind so coole Sachen dabei, die ich dann auch wieder in dem Format hier teilen kann. Da bin ich froh. Und wenn dann natürlich noch so Rückmeldungen kommen, dann denke ich, ach, ist
Ja,
perfekt. So schön hast du
also.
dich damals getraut, das angefangen und bist jetzt da so reingewachsen, als hättest du noch nie was anderes gemacht.
Das ist
So,
total toll,
vielen
was du
Dank auch
machst.
für da dein Rückmelden, hast du mich nochmal bestärkt in dem.
Absolut. Und tatsächlich, um vielleicht das Feedback, wenn ich das noch geben darf, du hast eben auch eine ungeheuerlich unterhaltsame Art. Und es gibt Podcast-Sendungen. Ich glaube zum Beispiel, dass Tuberkulinum, Miasma, wie man das auch nennt als Fachmann auf der Arbeit. Und ich glaube, das habe ich schon dreimal gehört und jedes Mal muss ich wieder lachen, weil du halt auch ein bisschen Schauspiel hast und das ist einfach ungeheuerlich witzig. Also vielen Dank für das, was du da alles machst. Ich
Ja,
persönlich bin ein Riesenfan und hoffe
Cheers.
auch, dass du es weitermachst.
Ja, also Adventskalender, das habe ich ja gesagt, machen wir sowieso dies Jahr.
Oh,
Aber jetzt habe
unbedingt.
ich auch so viele tolle Interviewpartner und wieder Bock an der Leseecke bekommen, dass
Ja.
ich da sicher das Jahr noch auf jeden Fall füllen werde. Und ich habe eigentlich auch nochmal innerlich gemerkt, ja, ich habe vielleicht nicht mehr viel Neues zu sagen, ne? Aber ich entwickle mich ja weiter und das merke ich jetzt immer mehr, dass auch ich ja neue Erfahrungen mache auch eben durch das Interview oder durch Patienten, dass ich denke, ja, aber ich habe auch bestimmte Dinge jetzt anders zu sagen. Und da bin ich immer noch im Clinch, da freut ihr jetzt noch. Ich bin oft im Clinch, ob ich die alten Folgen nicht löschen soll, zum Teil, ne? Weil ich finde auf der einen Seite, es ist halt so, wie es ist. Ich stehe da auch zu. Also ich stehe da auch nach 10 Jahren noch zu. Das ist nicht, dass ich das Gefühl habe, ja, komm, ne? Sondern damals war es halt so, ne? Ich habe aber manchmal, denke ich ja, wenn jetzt neue Leute kommen und die hören so die ersten Folgen, vielleicht auch nachdem sie im Live waren bei mir und denken, okay, wow, also da muss ich mir jetzt durch diese 400 Folgen durcharbeiten, bis ich zu dem guten Teil komme. So. Aber ich denke, je größer der Podcast wird, können die Leute sich ja die Sachen auch rauspicken.
Oh,
Aber ich habe
genau.
manchmal Gefühl, wenn die so die Anfangsfolgen hören, ob die dann nicht eher eben auf in die eine oder andere Richtung was anderes erwarten und dass ich die mal archiviere so und auch bestimmte Folgen dann nochmal wirklich ganz frisch aufnehme, habe ich ja schon ein paar Mal überlegt, aber ich denke immer wieder, nein, komm, gehört dazu. Der Podcast hat einen Anfang und der entwickelt sich halt weiter. Und die Leute, die das wissen, die sind dann auch haben Erbarmen mit mir, mit den Anfangsfolgen. Ne?
Also ich weiß nur, was das. Ich sehe jetzt mal das Gute daran. Wir entwickeln uns doch alle, egal wie. Also ich sag mal, das Leben ist ja, wir kommen ja nicht hierher und machen einen Fahrplan fertig und dann ist guten Stein in die Kiste, sondern wir entwickeln uns doch alle. Und wie schön, dass wir als Patienten zum Beispiel jetzt auch sehen dürfen, wie sich der Homöopath und der Mensch dahinter entwickelt. Also insofern, bitte nicht löschen.
Sehr gut. Super, ja. Ich habe eben, das ist aber schon wieder ein halbes Jahr her, habe ich zwei Absagen bekommen. auch von Interviewpartnern, die in meinen Podcast reingehört haben und dann eben gesagt haben, ja, das wäre ihnen also zu unseriös oder die Interviews wären ja so ein bisschen nicht auf den Punkt, das wäre alles nicht wissenschaftlich und so weiter. Und dann war ich natürlich im ersten Moment so, dass ich dachte, boah, mega blöd, ne? In welche Folgen hat der jetzt reingehört? Keine Ahnung wo, vielleicht hat er am Anfang
Ja.
angefangen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, in der Marvin-Manier, ne, habe ich gedacht, ja gut, dann ist er hier auch nicht richtig, ehrlich gesagt, weil wenn wir dann so ein trockenes Zahlen, Daten, Fakten-Interview machen, das hört eh keiner. Also wenn ich mit dem keinen Spaß machen kann, was will der hier? Und habe dann gedacht, perfekt, gut hat er das gerade gemerkt zum Gehen. Also na, das macht es dann eben auch aus. Ne? Deshalb
Es
sehe ich
ist
das
dein Podcast.
genauso. Schön.
Genau.
Vielen Dank, Maike. Ich wünsche dir alles Gute, auch lieben Gruß unbekannterweise an deinen Homöopathen und Mann und was nicht was
Sehr
anderes.
gerne.
Ne? Und
Sehr gerne. Vielen Dank.
danke auch an die Tochter, die so schön mitgemacht hat beim Arnika-Fall, damit du hier bist. Ne? Sie ist eigentlich schuld, ne? Ehrlich gesagt.
Genau.
So auch, falls sie die Folge jetzt hört, weil Mama gesagt hat, hör mal, ich war im Interview, ne? Herzlichen Dank, dass du dir den Arm aufgerissen hast an der Party. So, und alles Gute, bis bald. Tschüss.
Ich danke dir. Tschüss.